Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war.
So, liebe Runde, wir haben uns heute versammelt für ein Thema, das man eigentlich immer aus dem Hut zaubern kann. Es ist von Thomas und du hast es gerade schon so schön tragend gesagt. Worüber reden wir heute?
Über das Ende des Kapitalismus. Und zwar, dass es ja so nicht mehr weitergehen kann. Die Versprechen, die man bekommen hat, eins im Kapitalismus war ja, man kann, eigentlich sollte man es zumindest können, vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Aber das ist ja heute nicht mehr der Fall. Also man schafft es gar nicht, auch wenn man sich noch so anstrengt, aufzusteigen. Man bleibt immer in seiner sozialen Schicht. Dadurch hat der Kapitalismus das Versprechen gebrochen, was ihm jahrelang ja quasi die Siegeschancen eingeräumt hat. Und deswegen sollte man mal drüber nachdenken, was es als Alternative geben könnte.
Zum Kapitalismus?
Ja. Ich möchte erstmal fragen, ob diese Prämisse denn so stimmt. Bist du dir sicher, dass das stimmt, dass das nicht möglich ist? Es gibt niemanden. Glaubst du nicht? Also ich weiß es nicht, aber wenn wir die Wette abschließen würden und ich sage, ich kann dir, es reicht ja damit, das Versprechen ist ja nur, dass es möglich ist. Es ist ja nicht, dass es ständig passiert. Und damit das möglich ist, reicht es ja schon, wenn einer unter 20 Millionen.
Und Haftbefehl. Hat.
Ja.
Haftbefehl, zack, ich hab's gelöst, das Rätsel.
Ja,
Hafti gut. Hatte nix.
Dann gehen wir mal von der Prämisse aus, dass zumindest eine starke Mittelschicht auch ein Versprechen des Kapitalismus war. Und diese Mittelschicht kann sich ja nur noch durch Erben finanzieren.
In Deutschland?
Ja.
Also redest du jetzt vom Ende des Kapitalismus in Deutschland oder grundsätzlich?
Ja, wenn man nach Amerika guckt, ist es ja auch nicht wirklich besser. Gehen wir mal, zumindest jetzt mal von Deutschland aus, fangen wir mal ganz grundlegend auch damit an, Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist ja ein großes Problem. Das heißt, wenn ich jetzt selber eine Firma aufmachen wollen würde.
Ist aber auch wieder vor allem ein sehr deutsches Problem. Also Selbstständigkeit ist in anderen Ländern.
So, Time out.
Das hat wir, Thomas.
Einmal die Regel für alle, wir lassen ausreden.
Ich weiß.
So. Und nochmal von vorne.
Man muss ja erstmal vielleicht auch definieren, was meinen wir eigentlich mit Kapitalismus? Also ich auch als jemand, der jetzt wirklich kein großer Fan des Kapitalismus ist, muss schon sagen, einen echten, wahren Kapitalismus haben wir ja in Deutschland und eigentlich fast nirgends auch auf der Welt. Also da könnten sich eigentlich so überzeugte Kapitalisten, so jetzt wirklich so die richtigen Libertären, auf die gleiche Position stellen, wie es zum Teil auch Sozialisten machen und sagen so, naja, der wahre Kapitalismus, der ist ja auch noch nie probiert worden. Oder vielleicht sowas. Also weil man kann schon sagen, ich glaube, die Behauptung, dass es ein zu sehr dereguliertes System gibt in Deutschland, die ist ein bisschen verkürzt. Der Markt in Deutschland ist ja sehr stark reguliert. Er ist nur reguliert zugunsten der großen Player. Und jetzt, und da kriege ich den Bogen, ist das aber nicht vielleicht eine zwangsläufige Folge des Kapitalismus? Also neigt ein deregulierter Markt nicht vielleicht dazu, sich am Ende zugunsten der großen, der vermeintlichen Gewinner zu regulieren? Und ist das nicht die Situation, in der wir jetzt sind?
Das Recht ist stärker.
Ihr dürft jetzt applaudieren.
Ich mach hier den.
Mir ging es so ein bisschen darum, im Kalten Krieg war es halt so gewesen, da wurde der Kapitalismus zumindest der Bevölkerung so verkauft, als wäre es das einzige System, in dem man sich frei entwickeln kann. Das System der Freiheit. Und das ist ja jetzt definitiv nicht mehr der Fall. Beziehungsweise jetzt ist es ja durch den Fall der Mauer und wenn man nach China guckt, ja klar, dass der Kapitalismus halt eben nichts mit der freien Entfaltung seiner Bevölkerung zu tun hat. Mhm. Und dass die freie Entfaltung, die ja jahrzehntelang durch Konsum bestimmt wurde. Also konsumieren war ja das Freiste, was man tun konnte, weil man, also deswegen gab es ja auch immer die Vergleiche, dass wenn man in die DDR gefahren ist, auch guck mal, die müssen so lange Schlange stehen und so, wir im Westen haben es da viel besser. Jetzt fängt es aber an, dass man sich nicht mehr alles leisten kann, was einem versprochen wird. Also dass es jetzt schon so anfängt, es ist im Internet alles voll, beispielsweise mit der iPhone-Werbung für ein 1.500-Euro-Smartphone, was sich aber kaum noch einer leisten kann. Deswegen machen dann viele Leute wiederum Schulden. Und diese Schulden werden die genauso vererben, wie Leute, die Geld haben, ihr Geld vererben. Und so kommt ein ganz anderes, ganz neues System, was ich jetzt mal ganz aus dem Fenster lehnend sagen würde, mit einer Lehnsherrschaft gleichsetzen würde. So, und da ist die Freiheit halt überhaupt nicht mehr da.
Das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, den man sagen muss, weil das Freiheitsversprechen ist das was der... Was man, glaube ich, allen kapitalistischen Theoretikern zu Recht unterstellen kann, das haben sie alle, dieses große Freiheitsversprechen. Und da geht es möglicherweise ja um eine nominelle Freiheit. Es gibt keinen Staat, der mich irgendwie einschränkt. Aber natürlich ist jemand, der gezwungen ist, seine komplette Arbeitskraft zu verkaufen und wirklich nur von Tag zu Tag oder von Gehaltscheck zu leben. Ich bin nicht der Meinung, dass man behaupten kann, dass dieser Mensch in irgendeiner bedeutsamen Form des Wortes frei ist.
Ich will euch mal einen Menschen kurz präsentieren, über den wir jetzt hier gerade reden. Den habe ich nämlich letztens in der U-Bahn getroffen. Das hat mich nachhaltig bewegt. Das war nämlich ein junger Mann, der saß vor mir, ne? So ein bisschen Marke White Trash, wenig Zähne im Mund und offenbar nicht vermögend. Und dessen Hund wurde irgendwie von der Polizei konfisziert und er musste 300 Euro Strafe zahlen. Und damit war sein Hartz IV für den Monat weg. Und das war Mitte des Monats, ne? So, der war halt erstmal komplett blank und er saß eben vor mir und hatte halt alle seine Kontakte durchtelefoniert und brauchte ganz dringend 11 Euro.
Christian, das Gleiche ist mir auch passiert. Ich glaube, es ist eine Masche.
Ich habe auch sofort gesagt, das ist eine Masche.
Geil.
Christian hat das erzählt, ich habe gesagt, das ist eine geniale Masche.
Genau das Gleiche ist mir auch passiert.
Ja. Geil, okay. Auch 11 Euro, dann erkläre ich jetzt
die Masche. Ich weiß den Betrag nicht mehr.
Dann lass mich die Masche trotzdem nochmal zu Ende erklären. Ja. Er hat seine Freunde durchtelefoniert.
Sehr laut
und er wollte, ne? Natürlich, wir lieben Telefon immer laut. Und er hat nach 11 Euro gefragt. Für 11 Euro kann er seinen Hund auslösen bei der Polizei. Wenn das nicht an dem Tag noch passiert, dann kommt der Hund nämlich von der Polizei ins Tierheim und da kostet das dann 53 Euro, hat er gesagt, pro Tag. Und dann meinte er nämlich, so, okay, er war total verzweifelt und hat dann immer noch gesagt, okay, jetzt muss ich hier Boddingstraße aussteigen und betteln gehen. Mhm. Und der schlaue Raphael hat schon gesagt, das ist doch eine Masche. Und da habe ich gesagt, Raphael, wasch dir mal den Mund, das ist ja ekelhaft. Und jetzt sagst du, das ist das Gleiche passiert.
Ja, genau, auch U8 kurz vor Bodding und alles. Also
leck mich am Arsch. Das Geile an dieser Masche ist ja, was du da, das muss ja, wenn das einmal pro Stunde klappt, hast du 11 Euro die Stunde gemacht, nur mit in der U-Bahn sitzen und telefonieren.
Jetzt kommt's ja, ich hatte nur eine Karte am Start, ich hatte kein Bargeld, aber wenn ich das Geld gehabt, ich hätte dem die 11 Euro gegeben und er hat gesagt, Junge, hol ihn da raus, verdammt.
Aber hätte er gesagt, gib mir 11 Euro, damit ich was zu essen habe heute, hätte sie ihm keinen gegeben.
Ne? Aber für den Hund, genau. Das ist eigentlich das. Also insofern kann man sagen,
Storytelling, ja klar.
Na, wenn wir jetzt beim Thema Kapitalismus sind, ob er nicht da auch eine total gute Masche entwickelt hat.
Das ist eine super Geschäftsidee.
Und letztlich, dass auch sein Job ist, sich in die U-Bahn zu setzen und zu telefonieren.
Weil das ist ja auch so, du kannst ja nicht nur materielle Güter kaufen, du kannst ja auch
Unterhaltung.
Seelenheil und Unterhaltung kaufen. Du gibst ihm die 11 Euro, fährst nach Hause und denkst dir, boah, bin ich ein geiler Makler.
Ich hab den Hund gerettet.
Ich tue was gegen die Ungerechtigkeit in unserem System. Ja, aber eigentlich machst du ja nur das mit deinem Geld, dass das System weiterläuft. So, das ist ja auch
aber
so.
Man kauft sich auch selber ein gutes Gefühl. Und
genau, du kaufst dir ein gutes Gefühl.
Das ist wie Ablass, ne?
Ja, das ist ein moderner Ablasshandel. So, ja.
Naja, hätte ich jetzt nicht geahnt, dass es eine Masche ist, dann wäre es ja Win-Win. Er hätte seine 11 Euro
genau,
und ich hätte zu Hause meiner Frau sagen können, hör mal, weißt du, was ich heute gemacht habe?
Ja.
Ja, so bin ich.
Das ist eigentlich ein gutes Ding. Ja. Ja. Gut, dann habe ich ab morgen einen neuen Job.
Das ist die spannende, die spannende Frage ist ja mit dem Betrag. Ne? Es gibt ja bestimmt so einen Maximalbetrag, mit dem die Masche funktioniert. Also 11 Euro ist ein ziemlich guter Betrag, weil es ist, also bei Verkaufsstrategien ist es auch oft so, dass gesagt wird, man soll einen Betrag nehmen, der jetzt nicht irgendwie, also im Idealfall ist irgendwie 500 Euro ist oder so, sondern irgendwas 523 oder so, weil dann denkt man, oh, das wurde genau ausgerechnet, ist ja genau klar, deswegen sind die auf die Zahl gekommen. Ja,
beziehungsweise 10,99
Euro. Genau, das wäre super. Diese 11 Euro sind eigentlich ein guter Betrag, weil das natürlich viel mehr ist, als du einem Obdachlosen geben würdest, aber trotzdem wenig, also trotzdem irgendwie kann man es aushalten, 11 Euro auszugeben. Aber ich frage mich, ob, also das könnte, wahrscheinlich hat er das auch ausprobiert über Jahre, dass er dann vielleicht mal gesagt hat, 5 Euro, 6, 7, vielleicht auch mal 20 und dann irgendwie diese ideale Zahl gefunden hat.
Ich frage mich vor allem, wo die Polizei so die Hunde aufbewahrt, bis sie die an.
In einer kleinen Box, hat er gesagt.
Ach ja.
In einer kleinen Box, der Hund ganz knapp reinpasst.
Und die Box steht im Büro
vom Polizeipräsidenten. Ich habe die Bilder im Kopf gehabt.
Ja, doch,
ich war wirklich, vorstellen, ich klebte an den zahnlosen Lippen dieses Mannes und ich habe das alles gesehen, ich habe das alles gefühlt, der hat es auch echt gut erzählt. Und vor allen Dingen, was ja, ich meine, vom Storytelling her, das ist ja auch so ein bisschen unser Job, gerade so diese Komponente, dass er das nicht seiner Ollen erzählt hat, sondern dass er das ins Telefon gequatscht hat, ja, dass er dann auch Pausen gemacht hat.
Und seine Papiere durchgegangen ist die ganze Zeit.
Ja! Boah, eigentlich schon Theater. 11 Euro fürs Theater?
Ja. Ne? In Frankfurt gibt es die gleiche Masche mit einem Kind, das man bei seiner Mutter abholen muss, aber man hat kein Geld mehr für das Ticket und die Mutter wohnt 100 Kilometer davon entfernt. Am Frankfurter Hauptbahnhof gibt es zwei Leute, die machen das. Die haben quasi einen Termin, sorgerechtsmäßig, das Kind muss abgeholt werden, aber die haben leider kein Geld und wenn sie das Kind nicht abholen würden, würde die Ex-Frau vors Gericht gehen und sagen, jetzt verlierst du dein Sorgerecht komplett. Und das erzählen die auch sehr, sehr gut, mit Tränen in den Augen und so. Leck mich ab. Deswegen ist ja Betteln auch
eine Kunst.
Nee, es ist vor allem auch eine Geschäftsform. Also man darf ja nicht vergessen, dass das super anstrengend ist. Also
kann man da Trickbetrüger, also oder sagen kreativen Bettler in Manila getroffen. Da war ich zum ersten Mal in der Shopping Mall neben unserem Hotel. Und dann kam mir so ein Typ entgegen, der hat gesagt so, ja, ich habe Sie ja im Hotel gesehen, ja, I'm Head of Room Service, ich habe heute meinen freien Tag, darf ich Sie hier durch die Shopping Mall führen? Und ich so, eigentlich nee, aber man hat ja gehört, die Philippinen, die sind so höflich, dann wollte ich auch nicht unhöflich sein. Und dann habe ich mir von dem so die Shopping Mall zeigen lassen, so ja, also hier, da ist ein McDonald's und da ist so. Und am Ende kam dann raus, dass er auch irgendwie erzählt hat, ja, also mein Kind ist ganz krank und ich brauche dringend Geld für so Kindermilch. Und dann, ich habe ihm dann ungefähr die Hälfte von dem gegeben, nachdem er gefragt hat, weil ich dachte, hey, fair enough, der hat ja auch seinen Job gemacht. Und das Tollste war, dass ich war dann mit so einer Gruppe von skandinavischen irgendwie Tänzern und Performance-Künstlern unterwegs. Und dann habe ich das irgendwie im Bus erzählt. Und dann ist so dieser große Finne, der beim finnischen Staatsballett war, von hinten sagt so, I had the same guy. Und es war so, ja, Head of Room Service. Und dann haben wir gemerkt, okay, der hängt den ganzen Tag in dieser Mall rum und sucht sich da seine Opfer. Und ja, es ist halt
sind
auch ein
Betrüger?
Job.
Sind das Betrüger? Ist der schon ein Betrüger?
Das ist eben genau die Frage.
Oder war mein Hundemann, war der jetzt ein Betrüger oder war der einfach nur findig?
Er hat ja gelogen.
Ja.
Also sagen wir mal so, wenn man jetzt pessimistisch da dran gehen würde, könnte man halt sagen, dadurch, dass er diese Hilfsbereitschaft ausnutzt für eine Geschäftsidee, könnte es beim nächsten Mal, wenn dir jemand begegnet, der wirklich 11 Euro braucht, um seinen Hund auszulösen bei dem Büro des Polizeipräsidenten, dann würdest du ihm das nicht mehr geben. Und dieser Mensch würde dann wirklich seinem Hund abgenommen bekommen. Das ist das Problem.
Aber da würde ich sagen, ist das nicht auch wieder nur ein Beispiel für diese Kaputtheit unserer Gesellschaft eigentlich, dass man sagt, er nutzt die Hilfsbereitschaft aus, ja, aber genau, was Marc ja auch schon angedeutet hat, die Hilfsbereitschaft gegenüber einem Hund, den ich nicht mal kenne,
aber
die offensichtlich größer ist, als die Hilfsbereitschaft gegenüber einem Menschen, der einem gegenübersteht.
Ja, weil der Mensch doch schuld an seinem eigenen Elend ist und der Hund nichts dafür kann.
Genau, und das ist jetzt wieder die Behauptung des Kapitalismus, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass es jeder in der Hand hat, was mit ihm passiert, und dass es unmöglich sein kann, dass irgendein Mensch aufgrund eines unmenschlichen, bösartigen, sozusagen schon fast Systems am Ende ist.
Boah, ich hatte auch mal einen riesen Streit gehabt, da habe ich
Nee, da sind wir nur noch private Anekdoten.
Ja, bitte,
ich habe es ja auch getan.
Nee, da kam auch mal ein Obdachloser und wollte Geld. Ich war gerade mit einem Date unterwegs und habe dem Geld gegeben und sie hat sich tierisch aufgeregt. Wie kann man dem Geld geben? Der gibt doch alles für Drogen und Alkohol aus. Dann habe ich mir nur gedacht, der Typ, es war Winter, der Typ pennt draußen, der hat vollkommenes Recht, sich vollzusaufen. Das ist total bescheuert. Was der mit dem Geld macht, ist doch total egal.
Exakt. Es ist doch in dem Moment, wo ich ihm das Geld gegeben habe, nicht mehr mein Geld. Es ist doch nicht so, dass wenn er sich keinen Alkohol kaufen würde, dass er es irgendwie in Telekom-Aktien investiert und mir einen Monat später eine Dividende zahlt.
Und abends.
Ja, aber finde ich aber cool.
Ja, aber das ist ein gutes Beispiel mit den Aktien. Man möchte sein Geld ja schon auch sinnvoll investieren. Und wenn du jetzt weißt, ich gebe dem jetzt ein 20 und gleich hängt er da sabbernd an der Ecke und schläft da irgendwie weg. Oder ich gebe ihm 20 Euro und er hat einen vollen Magen und einen trockenen Abend. Das sind schon
zwei Paar Schuhe. Das ist ein moralisches Problem. Du möchtest ja nicht sozusagen sein Elend unterstützen.
Na eben, genau.
Du möchtest ja nicht sozusagen Schuld daran sein, dass Menschen
Drogen nehmen. Aus deiner Sicht, wir ringen halt gleichzeitig, das ist blöd, aber...
Ja, dann lass es doch einfach.
Ich habe angefangen.
Wenn der drogensüchtig ist und auf Entzug ist und er dann sich von meinem Geld irgendwie eine Buddel Schnaps oder einen Schuss kauft, dann geht es ihm doch danach besser. Also es gibt doch nur eine Sache, die gegen Entzugserscheinungen hilft und das ist die Droge, nach der man süchtig ist. Also ist das nicht auch wieder schon so ein bisschen paternalistisch zu sagen, ich weiß, was gut für dich ist, du Junkie?
Natürlich ist das paternalistisch, aber... Es hat schon noch einen Ansatz, der jetzt gar nicht so verkehrt ist.
Ja, natürlich in the grand scheme, so im Großen und Ganzen ja. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Allmachtsfantasie, dass man sich sagt, ja, ich möchte diesem Menschen nicht einfach nur einen kleinen Moment der zwischenmenschlichen Warmherzigkeit spendieren, sondern ich habe sein ganzes großes Leben im Kopf. Es ist doch auch nicht so, dass ich, wenn ich dem keine 2 Euro gebe, dass er dann irgendwie zur Drogenberatung geht und einen Entzug macht. Nee,
natürlich nicht.
Aber das ist doch der ganze Witz bei dem Betteln. Das ist doch der Deal zwischen Bettler und dem, der Geld gibt. Ja, wie wir das eben schon hatten. Man kauft sich ein kleines bisschen das Gefühl, geholfen zu haben, das Gefühl, was Gutes getan zu haben und so weiter. Also es ist ja eigentlich ein Geschäft mit den Gefühlen auch.
Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen. Da hast du vollkommen recht. Gefühle sind sehr wichtig, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen. Wenn Kapitalismus dann schon richtig, also...
Ach so, so ein richtig schön, so Richtung...
Nee, also jetzt mal... Libertär. Also diese soziale Marktwirtschaft, die wir hatten, ist ja auch gut gewesen. In den 60ern, 70ern hat man zum Beispiel, also gerade durch die SPD, viele Universitäten in ehemals Arbeiterbezirken, also gerade im Ruhrpott wurden Gymnasien ausgebaut, Unis wurden im Ruhrpott gegründet. Da gab es eine sehr, sehr hohe soziale Fluktuation und die ist jetzt gar nicht mehr gegeben. So, das ist halt schwierig. Jemand, der nicht aus einer Bildungsfamilie kommt, kann kaum noch an der Uni teilnehmen, außer er macht halt dieses, was ja in Deutschland oder in Europa, in Deutschland am schlimmsten noch vorangebracht wurde, ist ja dieses: Bildung muss sich lohnen, und zwar muss sich so lohnen, dass du wieder für die Gesellschaft was gelernt hast, was sie am meisten braucht. Also vergesst Geisteswissenschaften, eigentlich müssten wir in Deutschland nur noch Ingenieure ausbilden, so wird uns das von der Politik verkauft. Und
darf ich ganz kurz anwenden, also eigentlich was die Wirtschaft braucht,
weil genau.
Nicht was die Gesellschaft braucht.
Ja, was die Wirtschaft braucht. Und da sind wir doch schon, eigentlich verabschieden wir uns doch da dann schon wieder so von diesem Kapitalismus-Ding, dass wir als Gesellschaft oder als Menschen das Angebot regeln und eigentlich die Wirtschaft die Nachfrage regeln sollte dann. Nein, die Wirtschaft ist jetzt auch so weit, dass sie Angebot und Nachfrage regeln kann. Und das darf doch nicht sein.
Wenn in letzter Zeit vom Ende des Kapitalismus die Rede ist, dann sagen ja auch viele, wir leben in Zeiten der Automatisierung, in der verschiedene Arbeiten von Computern oder Maschinen übernommen werden. Ne? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so oder so ähnlich, das Thema. Ne? Also alle Schalterbeamten oder Beamten, müssen ja keine Beamten sein, alle Menschen an Schaltern, weg. Alle Menschen in der Logistik, weg wahrscheinlich. Ne? Also wenn du an den ganzen Transportsektor, wenn du zur Post gehst, da würdest du etwas aufgeben, ein Paket, da ist in der alten Welt ein Schalter, Mensch, und da ist jetzt wahrscheinlich bald keiner mehr, da schiebst du das Paket irgendwo rein und dann wird wahrscheinlich autonom der ganze Shit zugestellt. Mhm. Ne? Das ist ein Riesensektor, der fällt weg. Und gerade so auf der Ebene der Niedriglohnberufe in Deutschland, da kannst du eigentlich fast alles automatisieren.
Also wenn noch nicht mal Niedriglohn, also ich meine...
Ja, ich wollte sagen, da geht ja noch weiter, ja.
Also Gabelstaplerfahrer, das war mal ein Beruf, da konntest du 3 Kinder mit ernähren und deine Frau konnte noch zu Hause bleiben. Also nicht, dass ich das jetzt will, dass die Frau zu Hause bleibt, das nicht, ich meine halt nur...
Oh Gott, Thomas, ich weiß es doch.
Ja, ich will das ja nur nochmal klarstellen. Nicht, dass Britta gleich wieder anfängt.
Die ist doch heute nicht da.
Britta ist heute nicht da, heute ist Christina wieder zurück. Nee, aber du sagst ja selber.
Ja, und Gabelstaplerfahrer ist jetzt auch schon so prekär, dass du die Leute halt auch zwingen kannst, so, ja, wenn es nicht für den und den Betrag machst, dann nehme ich mir halt eine Maschine. Und das zeigt ja auch, wie die Wirtschaft sich und die CDU sich gegen den Mindestlohn gewehrt hat, was total bescheuert ist. Also selbst im neoliberalsten Land Europas, beziehungsweise Ex-Land Europas, Großbritannien, gibt es den Mindestlohn schon seit den 80ern oder 70ern.
Also ja, aber dazu brauchst du ja eine Arbeit. Für einen Mindestlohn brauchst du auch eine Arbeit, sonst kriegst du auch keinen Mindestlohn. Und was du ja gerade selber gesagt hast, das ist nicht nur der Niedriglohnsektor, sondern es geht jetzt auch langsam an, zum Beispiel Steuerberater, Steuerprüfer, alles, was mit Zahlen zu tun hat.
Fußballschiedsrichter.
Die BWLer, die Leute, die jetzt BWL studieren, die werden sich in 10 Jahren noch fragen, was habe ich hier gemacht?
Du, in 20 Jahren werden sich wahrscheinlich auch Ärzte in den Arsch speisen. Ja. Das ist alles gut möglich. Also wenn man das alles mal durchfiedelt, dann bleibt am Ende, wenn wirklich alles durchautomatisiert ist, dann glaube ich...
Eine Gesellschaft der Künstler und Kreativen.
Und Sexworker. Und Künstler, Kreative, Sexworker. Aber
Sexroboter.
Sexroboter können wir gerne auch nochmal thematisieren. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der länger und intensiver über das Führen wieder von Sexrobotern nachgedacht hat als ich. Ja? Und ich sage euch, it's not the real deal.
Ich muss aber kurz hier an unsere Community, also an die 3-4 Podcast-Zuhörer, die es bis hierhin geschafft haben.
Wir müssen die mal nach dem Namen fragen.
Die Frage stellen, die wir hier im Büro auch schon hatten. Vielleicht gibt es ja in den Kommentaren eine Antwort. Ja, und zwar...
Call to action, Raphael.
Ob das... Naja, wir waren hier so unterschiedlicher Meinung. Also, ob es moralisch gesehen, ethisch, moralisch gesehen besser ist, zu einer menschlichen Prostituierten zu gehen oder zu einem Sexroboter.
Da haben wir lange drüber diskutiert.
Ja, mit allen Folgen für die Gesellschaft und so weiter. Also ist das Argument gültig, dass man sagt, naja, wenn ich zu einem Sexroboter-Nutte gehe, dann ist das besser, als wenn ich zu einer echten Frau gehe, weil ja der Roboter kein Mensch ist, keine Gefühle hat und so weiter und ich also nicht einen Menschen irgendwie ausbeute oder irgendwie, nötige jetzt für Geld mit mir zu schlafen.
Okay, und ich glaube, wir haben aber die Frage verstanden, aber es wird wirklich ein ganzes Stück vom Thema weg jetzt, oder?
Nee,
ich hätte dafür viel zu sagen, aber...
Nee, das soll die Community beantworten, also unsere 3-4 Fans hier.
Kamel. Das war ein Podcast von Funk.